Reingehört, ein Podcast der VRM.
Straßennamen können ganz schön emotional sein, besonders dann, wenn man etwas damit verbindet. Etwa schöne Erinnerungen an die Kindheit oder an die erste eigene Wohnung. Dass Straßennamen auch ganz schön polarisieren können, zeigt sich in Wiesbaden und der Region schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten. Vor allem wegen der zweifelhaften Biografien ihrer Namensgeber im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus. Was genau dahinter steckt, wir haben reingehört. Mein Name ist Rebecca Herber und hier neben mir steht Volker Milch. Als Kulturredakteur verfolgt er für den Wiesbadener Kurier schon lange die Diskussion um die Umbenennung von Straßen. Herzlich willkommen, Herr Milch.
Guten Morgen, hallo.
Es stehen in Wiesbaden, aber auch der gesamten VRM-Region tatsächlich wirklich einige Straßennamen immer wieder im Mittelpunkt von Umbenennungsdebatten. Auf alle können wir da gar nicht im Detail eingehen, aber welche Personalien, die im Wiesbadener Stadtbild auftauchen, sind denn besonders kontrovers?
Zum Beispiel Rudolf Dietz, die Debatte um Benennung nach diesem in Naurud geborenen Heimatdichter beschäftigen uns schon seit über 20 Jahren. Aktuell ist kontrovers der Komponist Richard Strauss, nachdem eine Sackgasse im Komponistenviertel benannt wird. Das sind jetzt so zwei Eckpunkte der letzten Jahrzehnte.
Genau, da gibt es einige tatsächlich, denn insgesamt finden sich 651 Namen im Wiesbadener Raum, also auf Straßenschildern, aber auch als Namen von Gebäuden zum Beispiel. Das Stadtarchiv hat die identifiziert, die in Zeit des Nationalsozialismus gelebt und gewirkt haben. Das waren dann am Ende 71 Personen, die zwischen 1870 und 1925 geboren wurden. Und eine Kommission hat sich dann mit genau diesen Biografien beschäftigt und Handlungsempfehlungen formuliert. Der Bericht ist ein ganzes Buch und ist so vor ziemlich genau einem Jahr erschienen. Darin finden insgesamt nur 4 Frauen Erwähnung und Viktoria Luise von Preußen war davon die einzige Frau, für die es in diesem Bericht eine Umbenennungsempfehlung gab. Herr Milch, jetzt sind wir schon mittendrin. Sie haben sich auch mit diesem Bericht und der Kommission beschäftigt. Wer steckt denn hinter dieser Kommission und wie hat sie gearbeitet?
Der Auftrag der Stadt war das Resultat der Debatten um den Komponisten Hans Pfitzner, nachdem im Komponistenviertel eine Straße benannt war. Diese Debatten endeten 2020 mit der Umbenennung der Pfitznerstraße in die Brahmsstraße. Und das waren, ja, das, da wurde schon mit sehr harten Bandagen gekämpft innerhalb des Ortsbeirates, aber auch außerhalb. 2018 hatte sich eine Initiative gegründet für die Umbenennung wegen der NS-Belastung von Hans Pfitzner, von dem es auch nach dem Krieg noch antisemitische Äußerungen gab. Die Initiatorinnen der Initiative wurden auch angegriffen, nicht nur verbal. Die eine Protagonistin hat dann auch Kot auf ihrem Auto vorgefunden, wobei das dann schwierig war, das wirklich zu beweisen, dass die Initiative der Grund war, aber die Wahrscheinlichkeit war schon groß, ja. Und innerhalb des Ortsbeirates gab es eben auch heftige Auseinandersetzungen, bis das Stadtparlament sich mit der Angelegenheit befasst hat und eine Umbenennung durchgesetzt hat. Solche jahrelangen Auseinandersetzungen wollte man eben vermeiden und daher hat die Stadt den Auftrag vergeben an eine Fachkommission, um den Ortsbeiräten dann eine Hilfestellung zu geben.
Wenn ja schon die eine Debatte so sehr polarisiert hat, dass sogar irgendwie Kot zum Einsatz kam, wie Sie erwähnt haben, was passierte denn nach dem Bericht? Wie wurde der denn in der Stadt aufgenommen und wie geht die Stadtpolitik damit um? Weil da werden ja durchaus auch konkrete Worte gewählt, zum Beispiel, dass die Aufrechterhaltung einer Namensgeberschaft nach Richard Strauss das Ansehen der Landeshauptstadt Wiesbaden schädigen würde. In dem Fall können wir vielleicht dann auch nochmal darüber sprechen, was genau der Hintergrund von der Richard-Strauss-Debatte ist und welche Entscheidung da jetzt getroffen wurde.
Wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, ist man immer wieder mit Ambivalenzen konfrontiert in den Biografien bei Richard Strauss. Zum Beispiel ist auf der einen Seite die Präsidentschaft der Reichsmusikkammer, die er für 2 Jahre etwa hatte und öffentliche Äußerungen, unterstützende Äußerungen zum NS-Regime. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er als Komponist der Oper Die Schweigsame Frau darauf bestanden, dass zur Uraufführung der jüdische Librettist, mit dem er zusammengearbeitet hat, Stefan Zweig, auf den Plakaten genannt wird. Da hat er drauf beharrt und das hat dann letztlich auch zu seinem Rücktritt als Präsident der Reichsmusikkammer geführt und zu einem Bruch mit dem Regime. Man wird auch berücksichtigen müssen, dass er eine jüdische Schwiegertochter hatte, die er schützen musste. Man sieht aber auch die von Jugend an eine wirklich unglaubliche Fülle von antisemitischen Äußerungen, die auch in der Fachliteratur gut dokumentiert sind. Also Richard Strauss macht es einem, wie viele andere, nicht leicht, da eine eindeutige Position zu beziehen. Deshalb kann ich gut leben mit einer Kontextualisierung, für die der Ortsbeirat gestimmt hat. Immer mit so einem nicht ganz guten Bauchgefühl, aber das ist bei dieser Materie eben so. Die Fachkommission hat 18 Umbenennungsempfehlungen gegeben. Dazu zählt eben auch die Richard-Strauss-Straße, Rudolf-Dietz-Straße ebenfalls in Nauroth, das auch in Amöneburg, die nach dem Tückerhoff-Vorstand benannte Alexander von Engelberg-Straße zählt auch dazu. Und das hat natürlich für Diskussionen in den jeweiligen Ortsbeiräten und auch außerhalb geführt.
Der Ortsbeirat ist ja genau jetzt in dieser Entscheidung beteiligt. Er darf aber jetzt nicht die endgültige Entscheidung treffen. Jetzt kürzlich, das war im September, hat eben der Ortsbeirat sich entschieden, gegen eine Umbenennung zu stimmen. Sie möchten eine Kontextualisierung, also sie richten sich gegen die Empfehlung, die die Kommission ausgesprochen hat.
Im Fall der Richard-Strauss-Straße.
Genau, ja. Und das muss aber jetzt noch weiter verhandelt werden, richtig? Wie geht es jetzt damit weiter mit dieser Entscheidung?
Die Ortsbeiräte haben insgesamt nicht viele Rechte, aber zu ihren Rechten gehört das Vorschlagsrecht, was die Straßenbenennung angeht. Und Ortsbeiräte reagieren ein bisschen sensibel, wenn man ihnen dieses Recht streitig machen möchte. Ja, der Ortsbeirat Nordost, der für das Komponistenviertel und für die Richard-Strauss-Straße zuständig ist, der hat sich gegen die Empfehlung der Fachkommission, das ist ja eine Empfehlung, nicht mehr und nicht weniger, gegen diese Empfehlung entschieden und für eine Kontextualisierung ausgesprochen. Das muss dann aber noch vom Magistrat beschlossen werden.
Eine Kontextualisierung heißt in dem Fall ja, dass ein zusätzliches Schild angebracht wird, die auf die Nazi-Vergangenheit von Richard Strauss in diesem Fall dann hinweist, richtig?
Ja, genau. Das ist, da hat jetzt niemand dafür votiert, dass nichts passiert, dass der aktuelle Status bleibt. Man hat sich für eine Kontextualisierung ausgesprochen, in klaren Worten, so ungefähr sinngemäß, das Votum des Ortsbeirates.
Sie haben sich ja jetzt auch in den letzten Jahren sehr viel damit beschäftigt mit dem Thema. Sie haben schon über verschiedene Themen in dem Zusammenhang berichtet, eben auch die Pfitzner Straße damals. Wie haben Sie sich dann auf die Berichterstattung vorbereitet? Wie haben Sie das begleitet? Und welche Argumente dafür und dagegen, gegen so Umbenennungen, sind Ihnen denn da begegnet? Welche verschiedenen Meinungen? Weil da trifft ihr viel aufeinander, historische und moralische Begründungen, aber auch Aufwands- und Bürokratieabwägungen vermutlich.
Das ist wirklich ein sehr komplexes Thema, weil manchmal habe ich den Eindruck, dass sich Verdrängungsmechanismen und das Nicht-Wissen-Wollen der Nachkriegszeit bis in unsere Gegenwart fortschreiben. Man muss dazu wissen, dass die Benennung, ich glaube, der Richard-Strauss-Straße, der Pfitzner-Straße in den 50er Jahren erfolgte. Und in den 50er Jahren, also 1954, wurde Erich Mix zum Oberbürgermeister der Stadt. Und just dieser Erich Mix war von 1937 bis 1945 der Nazi-Oberbürgermeister von Wiesbaden, ein verdienter SS-Mann und Soldat. Und ja, das erscheint heute unglaublich, aber der wurde als Mitglied der FDP dann 1954 wieder zum Oberbürgermeister Also dieses geistige Klima der Verdrängung muss man sich vor Augen führen, wenn man dieser Benennung nach Komponisten wie Fitzner, Strauss und nach Lokalgrößen auch vor Augen hat. Auf der anderen Seite ist man natürlich immer in der Gefahr einer Überheblichkeit der Nachgeborenen. Also dieses Dilemma ist kaum aufzulösen. Es kommt immer auf die jeweilige Perspektive an. Wenn man sich vorstellt, was die Folgen der Untaten dieses Regimes sind. 60 Millionen Tote etwa waren das Resultat des Zweiten Weltkriegs. 6 Millionen Jüdinnen und Juden wurden ermordet. Wenn man sich das mal vor Augen hält, dann fragt man sich natürlich, wie kann es sein, dass es immer noch Diskussionen um einen antisemitischen Verseschmied wie Rudolf Dietz gibt, der eine Hitler-Ode gedichtet hat und übelste Schmähgedichte gegen Juden. Wie kann es überhaupt da sein, dass es da 20 Jahre lang Diskussionen drum gibt? Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, wenn man dann mit Familienangehörigen spricht, zum Beispiel mit Meinrad von Engelberg, das ist ein Enkel des Dückerhoff-Vorstandes Alexander von Engelberg, der dann eben sehr, sehr, sehr genaue biografische Kenntnisse seines Großvaters hat und auch argumentieren kann, also dass er eben kein glühender Nationalsozialist gewesen sei und so weiter, dann ist das wieder eine andere Perspektive, auch eine nachvollziehbare Perspektive. In dem Fall stimmt es vielleicht, dass es auch ein diskussionswürdiger Name ist. Meinrad von Engelberg, der Enkel, der sah seinen Opa eben auf der Anklagebank und meinte, man müsste doch auch in so einem Verfahren dann auch Gerechtigkeit walten lassen und berücksichtigen, was für den Menschen auf der Anklagebank sprechen würde. Mit dieser Haltung habe ich den Dr. Quadflieg, Leiter des Wiesbadener Stadtarchivs, der auch als Vertreter der Stadt in der Fachkommission war, konfrontiert und ihn gefragt, was sagen Sie dazu? Gibt es denn da nicht auch manches, was für ihn sprechen würde? Und Quadflieg hat mir geantwortet, dass es im Auftrag der Fachkommission nicht darum ginge, wie vor einem Gericht abzuwägen, sondern ganz konkret um die NS-Belastung der Persönlichkeiten. Und dazu hat die Fachkommission eben ganz klare Kriterien gehabt. Ja, wie zum Beispiel Mitgliedschaft in NS-Organisationen, Unterstützung, finanzielle Unterstützung von NS-Organisationen oder auch ganz wichtig, Schädigungen von Menschen, für die jeweiligen Persönlichkeiten mitverantwortlich waren. Zum Beispiel Beschäftigung von Zwangsarbeitern. Ja, und diese Kriterien hat die Kommission angelegt und danach geurteilt. Also deutlich weniger emotional, als Familienmitglieder das naturgemäß sehen. Auch weniger emotional als die Anwohnerschaft in Nauroth zum Beispiel, für die Rudolf Dietz offensichtlich immer noch eine identitätsstiftende Persönlichkeit ist, auch weniger emotional als die Anwohner oder die in der Richard-Strauss-Straße leben und denen man die Angst hatten, dass man ihnen diesen Namen wegnimmt.
Ja, wenn man jetzt schon wie Sie seit einigen Jahren über das Thema berichtet und auch eben in Kommentaren Ihre Meinung zum Ausdruck bringen, dann ist das ja bei so einem hochemotionalen Thema, was auch polarisiert, ja auch nicht unüblich, dass man da vielleicht einige scharfe Leserreaktionen bekommt. Haben Sie denn da mit Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren?
Ja, aber das blieb alles im zivilen Bereich. Also ich habe ein paar böse Leserbriefe bekommen, aber jetzt nichts unter der Gürtellinie. Ja, und mit Leserbriefen müssen wir natürlich leben. Ich erinnere mich aber daran, dass mein Kollege Wolfgang Degen, unser langjähriger Gerichtsreporter und Mann für die harten Fälle, dass der nach seiner Rudolf-Dietz-Berichterstattung und seiner Rudolf-Dietz-Berichterstattung also sehr, sehr hart angegangen wurde mit anonymen Verbalinjurien, übelster übelster Art und mit konzertierten Abbestellungsaktionen auch aus Naurod, wo Rudolf Dietz eben als identitätsstiftender Dichter galt und wohl auch noch gilt. Der musste da einiges ertragen. Und was ihn besonders mitgenommen hat, es ging damals um die Umbenennung der Rudolf Dietz Schule. Er fand es ganz besonders schlimm, dass eine pädagogische Institution den Namen eines antisemitischen Nazis trägt. Und was ihn dann an den Aktionen besonders schockiert hat, ist, dass die Eltern Kinder instrumentalisiert haben und auf der Rathaustreppe mit Schildern aufmarschieren ließen. Und auf diesen Schildern stand lieber 10 Gedichte von Rudolf Dietz. Sinngemäß jetzt lieber 10 Gedichte von Rudolf Dietz als ein Artikel von Wolfgang Degen. Aber der Kollege ist trotzdem dran geblieben. Der Auslöser für seine Berichterstattung war eine Ausstellung in Naurod zum Gedenken an Rudolf Dietz, unter anderem mit 4 Zähnen des Heimatdichters, aber ohne irgendeine Erwähnung der NS-Zeit und das seine Rolle in der NS-Zeit. Und das hat den Kollegen halt so gestört, dass er da in ein Wespennest hineingeschrieben hat.
Ja, und das Wespennest scheint ja noch gar nicht ganz zur Ruhe gekommen zu sein, weil eben, auch wenn das schon in 2005 war, kam diese Diskussion wieder hoch. Denn im vergangenen Jahr ging es in Naurod eben um wieder eine Straße, die nach Rudolf Dietz benannt ist. Und tatsächlich auch in einem anderen Teil des VRM-Gebiets wird es gerade diskutiert, nämlich in Itzstein. Da wurde auch eine Kontextualisierung entschieden. Deswegen, ja, das habe ich in der Recherche festgestellt, dass es im VRM-Gebiet wirklich an jeder Ecke findet man irgendwie eine Debatte um einen Straßennamen. Da ist wirklich einiges los.
Nicht nur im VRM-Gebiet. Diese Diskussionen gibt es aktuell in vielen Städten in Deutschland, auch was Richard Strauss angeht. Und interessant ist in dem Zusammenhang vielleicht, dass in Würzburg eine Kommission anders entschieden hat als in Wiesbaden. Die Kommission hat nur für eine Kontextualisierung plädiert im Fall von Richard Strauss. Die Stadt hat sich für eine Umbenennung entschieden nach einer verdienten jüdischen Bürgerin von Würzburg.
Ja, über all die Themen, die Sie jetzt angeschnitten haben, über die einzelnen Themen, haben wir natürlich auch auf unseren Portalen alle Artikel, die Sie bearbeitet haben, aber auch Kolleginnen und Kollegen aus der VRM in anderen Regionen. Wir werden da auch einiges in den Shownotes verlinken. Da gibt es wirklich viele interessante Aspekte, die in den unterschiedlichen Texten noch aufgegriffen werden. Sie haben in einem Kommentar zur kürzlichen Entscheidung über die Richard-Strauss-Straße dafür plädiert, dass im Wiesbadener Stadtbild eben auch mehr an die Leidtragenden des Nationalsozialismus erinnert werden könnte. An wen denken Sie dabei und wie würden Sie sich so eine Würdigung vorstellen?
Also was mich bei dieser Thematik erschüttert, ist, also grundsätzlich denke ich, gibt es viele gute Argumente, oft für Umbenennung, und es gibt auch gute Argumente für eine Kontextualisierung. Was mich dann aber erschüttert ist, also A, wie wenig daran gedacht wird, wie fühlt sich ein jüdischer Wiesbadener, wenn die Bürgerschaft auf einem Antisemiten als Namensgeber beharrt. Und was mich auch erschüttert ist, wie wenig so eine erinnerungskulturelle Schieflage zwischen Täter oder Benennung nach Mittätern und Mitläufern und Opfern oder Leidtragenden des Nationalsozialismus. Zum Beispiel gibt es keine Straße, die an Otto Klemperer erinnert, einen ganz großen Dirigenten, der 3 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, von 1924 bis 1927 Generalmusikdirektor in Wiesbaden war und später dann in die Emigration gedrängt wurde, emigrieren musste. Es gibt außer einer Büste im Staatstheater keine Erinnerung an ihn. Wieso hat man nach ihm keine Straße benannt? Ja. Ähnliches frage ich mich bei Paul Becker, einem ganz wichtigen, zunächst Musikschriftsteller und Kritiker der Frankfurter Zeitung, Intendant des Staatstheaters, musste dann ebenfalls emigrieren und ist in New York in der Emigration gestorben. Ein ganz bedeutender Autor und Theatermann. Nichts erinnert in Wiesbaden. Dann die Initiative zur Umbenennung der Pfitznerstraße zum Beispiel hat sich darum bemüht. Oder eine der möglichen Namen wäre gewesen Heinz Levin, der unter dem Namen Heinz Letton in 20er Jahren als Operetten- und Filmkomponist erfolgreich war und 1942 in Auschwitz ermordet worden ist. Da hat man sich auch schon bemüht um eine Benennung nach ihm. Das ist gescheitert. Irgendwie interessiert das niemanden oder nicht genug Leuten. Es interessiert nicht genug Verantwortungsträger in dieser Stadt. Und das finde ich wahnsinnig peinlich.
Sie hat mir im Vorgespräch auch von einer jüdischen Frau erzählt, die auch da im Gespräch war, eine weitere Komponistin. Können Sie mir dazu noch mal was erzählen?
Ach so, ja, das war auch eine Möglichkeit, wäre eine Möglichkeit, eine Alternative zu Johannes Brahms gewesen, auf dem man sich in der Diskussion um die Pfitznerstraße schließlich geeinigt hat. Das handelte sich um Fanny Hensel, eine sehr bedeutende Komponistin des 19. Jahrhunderts, die aus der Familie, also die Schwester von Felix Mendelssohn, also auch aus einer deutsch-jüdischen Familie, und die konnte sich eben nicht durchsetzen, und der Ortsbeirat hat sich dann auf den, ich sag's mal, konservativen Kompromisskandidaten Johannes Brahms geeinigt, obwohl es ein paar hundert Meter weiter schon einen Brahmsweg gab. Das war eigentlich, also dann war der Pfitzner weg, aber viel mehr war damit auch nicht gewonnen. Also das, eigentlich wurde da auch eine Chance verpasst.
Dass es nämlich Chancen gibt, die man durchaus auch ergreifen kann, zeigt die Stadt Rüsselsheim. Sie ist nämlich sehr proaktiv an die Benennung eines neuen Wohngebiets rangegangen, also an die Straßen dort. Wir haben auch darüber berichtet mit einem sehr, wie ich finde, prägnanten Titel, nämlich Weiblich tot unbelastet, Rüsselsheim sucht Straßennamen. Auch der Artikel ist in den Shownotes verlinkt. Sie haben also nach Leuten gesucht, nach Frauen speziell, um ihnen dort eine Würdigung für ihr Leben zu geben. Wie stehen Sie denn zu solchen Ansätzen? Sie haben mir auch im Vorgespräch Ähnliches erzählt. In Wiesbaden gab es durch das Frauenmuseum eine Initiative, die eine Liste mit 60 Wiesbadenerinnen zusammengestellt hat, die eine Würdigung verdient hätten.
Ja, es gibt ja ein krasses Missverhältnis bei den Benennungen zwischen Frauen und Männern. Das ist bekannt. Das Frauenmuseum ist dann eben mit einer, ich fand das sehr, eine sehr schöne Aktion, mit einer vorgeprescht und hat, so halblegal würde ich mal sagen, hat dann an Innenstadtschilder Alternativen aufgehängt. Es war schon erkenntlich, dass das keine offiziellen Straßenschilder sind, aber sie waren denen ähnlich. Und ja, und mit dieser temporären Aktion auf die Defizite aufmerksam gemacht. Und klar, das ist eben auch ein Aspekt, den man bei Benennungen und auch Umbenennungen berücksichtigen sollte.
Ja, also wir haben gehört, es gibt sehr viel Spielraum und es ist auch noch sehr viel offen. In Wiesbaden tut sich da noch einiges, denn es stehen noch einige Entscheidungen und Debatten rund um die Empfehlungen der Kommission aus. Vielen Dank, Herr Milch, für Ihre Zeit und das interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Fragen. Was ich vielleicht noch anfügen möchte, dieser Abschlussbericht der Fachkommission, das sind über 300 Seiten, von denen man sich nicht abschrecken lassen sollte. Diese 300 Seiten sind abrufbar über die Webseite der Stadt. Das ist ein spannendes lokalhistorisches Kompendium, sehr seriös recherchiert, gut geschrieben.
Ja, dann danke noch abschließend für diesen Lesetipp. Und generell gibt es sehr viel Lesestoff rund um diese Themen auf unseren Portalen. Danke fürs Reinhören.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.